SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Als kleiner Junge wollte ich Ritter werden, das weiß ich noch. Hat nicht geklappt, ist vielleicht auch ganz gut so. In SWR 1 Leute ist Christian Uhle zu Gast. Heute Philosoph. Was war so der Kinderberufswunsch?
Erstmal nicht Philosoph. Ich glaube, Forscher war ganz lange hoch im Kurs.
Ist man ja als Philosoph vielleicht auch in einer gewissen Weise.
Das stimmt, ja. Ich hatte mir das immer stärker sozusagen haptisch vorgestellt, dass man dann bastelt und so ein bisschen Daniel Düsentrieb mäßig irgendwie okay. In so eine große Garage hat, wo man ganz viele Sachen erfindet. Aber ja, so ähnlich ist es jetzt, nur dass ich das dann mit Gedanken mache, die man zusammensetzt.
Das klingt komplizierter, aber muss es ja nicht sein. Wann gab es dann so den Gedanken, auch Philosophie ist jetzt schon so ein Feld, was mich interessiert?
Das kam mit der Zeit, also relativ früh im Grunde genommen, so mit der Pubertät hat das angefangen, dass ich mich so zurückgezogen habe, um über verschiedene Themen nachzudenken und fand das einfach sehr spannend, also wirklich richtig aufregend. Das waren so neue Türen, neue Welten, die sich für mich eröffnet haben, wenn ich dann plötzlich nachgedacht habe über, was ist denn Glück eigentlich und wieso ist die Gesellschaft, in der wir leben, denn so, wie sie ist oder wie kann ich denn mit dem Tod umgehen und so weiter. Das, egal ob leichte oder schwere Themen, ich fand es einfach spannend und ich habe auch gemerkt, dass in Phasen, wo man vielleicht innere Konflikte hat, wo man mit irgendwelchen Sachen kämpft und hadert, dass Philosophie dann auch heilsam sein kann, dass sie helfen kann, weil sie eben hilft, sich innerlich zu sortieren.
Gab es den einen Moment, der als Auslöser vielleicht so ein bisschen im Nachhinein rausgearbeitet werden kann, der das Ganze beschleunigt hat, weiß ich nicht, ein Glücksgefühl?
Es gab einen Sommer, an dem ich das festmachen kann, aber nicht einen Moment. Und das war, glaube ich, der Sommer, an dem ich das erste Mal verliebt war.
Ah,
und das war, da ist so viel passiert. Und dann gab es auch irgendwie einerseits natürlich so viel irgendwie praktisch zu erfahren, ja, also eben nicht nachzudenken, sondern eben so viel zu fühlen, so viele neue Gefühle. Aber das hat auch irgendwie einfach so viel in mir aufgeworfen, dass ich das Gefühl hatte, da gibt es auch viel zu verarbeiten, viel nachzudenken. Und damit ging das irgendwie einher, ja.
Und Liebe und Philosophie gehören eng oder können eng zueinander gehören?
Klar, ich meine, Philosophie, ne, ist bekannt, heißt eben Liebe zur Weisheit. Liebe und Philosophie, ja, total. Also ich glaube, dass es gibt unterschiedliche Motoren zu philosophieren. Das kann ein Zweifel sein an dem eigenen Leben und am eigenen Dasein in der Welt. Das kann aber eben auch nur Neugier sein oder auch manchmal einfach so eine innere Erregung und Begeisterung, die sich einstellt, wenn man das Gefühl hat, plötzlich Dinge etwas besser zu verstehen als vorher. Das Leben in so ein bisschen einem anderen Licht zu sehen. Und das sind wirklich so diese Momente, diese Aha-Momente, ja, die mir natürlich besonders viel Energie gegeben haben, in all den Jahren weiter am Ball zu bleiben und eben seinen Weg als Philosoph einzuschlagen.
Wenn einen die Freunde Philosoph nennen in der Jugendzeit, ist das vielleicht das eine, aber dann einer zu werden, ist ja dann doch nochmal was anderes. Also sich wirklich so zu nennen, keine Ahnung, gibt es eine Visitenkarte, Christian Uhle, Philosoph?
Okay. Gibt es, ja.
Aber wie kommt man dann dahin? Was ist so das erste philosophische Werk, ob veröffentlicht oder nicht?
Also das erste ist natürlich, dass ich Philosophie auch studiert habe, also auch Physik und VWL, aber im Kern halt Philosophie. Und da habe ich übrigens kurz gezögert, obwohl mich damals schon Freunde in Philosophen genannt haben, weil ich so ein bisschen Sorge hatte, dass wenn ich zu viel lese von anderen Personen, dass das diesen eigenen Erkenntnisprozess vielleicht so ein bisschen stören könnte. Also dieses, was mich immer so gereizt hat, ist dieses Selbstentdecken. Aber dann habe ich halt eben auch gemerkt, irgendwie mit circa 19 oder so, man stößt halt sehr schnell an Grenzen. Und natürlich ist das Schöne, dass wir halt als Homo sapiens, dass wir eine soziale Spezies sind, dass wir eine Kultur haben, dass wir eben von anderen Menschen lernen können. Lernen auch, indem wir lesen und das eben auch uns weiterbringt, als wir alleine jemals kommen könnten. Und dann aber sozusagen zum zweiten Teil deiner Frage, wie kommt man dann dazu, Philosoph zu sein? Naja, das hat mich dann... nach dem Studium war es halt einfach noch nicht genug. Und ich bin dann da reingerutscht, eben dieses Buch zu schreiben über die Frage nach dem Sinn des Lebens, das jetzt gerade im Fischer Verlag erschienen ist. Und daran habe ich viele Jahre gearbeitet. Also am Ende knappe 7 Jahre, mehr als 6 Jahre habe ich daran gearbeitet. Und ab entlang all diesen Weges immer, also hat sich diese Begeisterung, okay, manchmal hat man auch Krisen, ne? Also das ist einfach egal, was man macht. Manchmal hat man Momente, wo man so einen kleinen Durchhänger hat und wo man auch, genau, aber es gab halt immer wieder, ist diese Begeisterung entfacht worden, weil es immer wieder was Neues zu entdecken gab und ja.
Früher gehörten die Philosophie und die Religion eng zusammen, etwa als Sinnstifter. Das hat irgendwie so ein bisschen sich anders entwickelt, dieses Verhältnis, oder?
Das hat sich etwas anders entwickelt und die Frage heute in der Philosophie ist vor allen Dingen, wie kann man eben Moral, Ethik, aber auch eine Theorie des sinnvollen Lebens begründen, ohne dabei auf ein religiöses Fundament zu bauen. Und das ist auch die Frage, die mich in meinem Buch, wozu das alles beschäftigt. Also wir sehen ja insgesamt, das ist eben dieser Prozess der Säkularisierung, dass Religion natürlich weiterhin eine große Rolle spielen für viele Leute, insgesamt aber eine abnehmende Rolle und auch was Fragen einfach so des Alltags gibt. Also selbst wenn man religiös ist, ist man ja im Hier und Jetzt und im Diesseits auch unterwegs und braucht auch einen diesseitigen Sinn, der einen durchs Leben trägt. So beschreiben das zumindest viele Leute.
In der Vorbereitung ist mir eine Umfrage untergekommen, oder besser gesagt eine Studie der Evangelischen Kirche aus 2014. Und da wurde ein zunehmender Glaubensverlust unter den Kirchenmitgliedern festgestellt. Das schwächt ja alleine schon, glaube ich, die Beziehung. Also die sind zwar immer noch Mitglieder der Kirche, aber haben den Glauben dann halt irgendwie in einer gewissen Weise verloren.
Haben den Glauben verloren oder... Der Glaube alleine reicht nicht mehr, um alles zu erklären. Also theoretisch, also aus einer ganz, 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 ganz theoretischen Perspektive ist es ja so, dass wenn man an das Paradies glaubt, dass es tatsächlich nicht so schlimm ist, wenn eigentlich eine nahestehende Person stirbt. Mhm. Aber in der Praxis ist es natürlich trotzdem total schlimm, weil wir eben hier und jetzt im Diesseits verortet sind und hier und jetzt im Diesseits eine Person aus unserem Leben gerissen wird. Und deswegen müssen wir auch hier damit umgehen. Und genau, insofern glaube ich, dass gerade in einer solchen Zeit, die sich auch in dieser Studie da widerspiegelt, Philosophie wichtiger ist denn je. Weil Philosophie ist, da entsteht ja ein Vakuum, ein gewissermaßen auch ein Sinnvakuum. Ja? Und das zu füllen, das kann die Philosophie nicht alleine leisten, aber sie kann eben helfen, uns Orientierung zu geben.
Wenn ich an Himmel und Hölle glaube, sieht das aber dann schon ein bisschen anders aus. Also wenn ich jemanden verliere und die Hölle ist sozusagen eine Möglichkeit, wo der Mensch dann in seinem nächsten Leben landen könnte.
Das stimmt. Das ist ja auch tatsächlich, also das sind jetzt keine Fragen, mit denen ich mich sehr viel befasse und auch keine Fragen, die ich in meinem Buch intensiv diskutiere. Da spielt die Religion eine große Rolle, insofern, als dass es darum geht, etwas über Sinn zu lernen. Ja, insofern spielt sie eine Rolle, aber die Grundfragestellung ist eben die, inwieweit ist ein Sinn im Leben möglich, wenn man nicht auf ein religiöses Fundament baut. Das ist einfach die Grundfrage des ganzen Buches. Genau.
Wozu das alles? Ist der Titel? Ist das sozusagen die neue Version oder die Frage zu dem eigentlichen Thema, dem Sinn des Lebens?
Das ist die Frage nach dem Sinn des Lebens. Darum geht's, um nicht weniger als den Sinn des Lebens.
Das Buch ist was knapp 500 Seiten oder mehr als 500 Seiten stark, heißt also, da steckt eine Menge Arbeit drin. Wie lange hat's gedauert?
Ich habe mehr als 6 Jahre daran geschrieben und aber das Spannende ist ja, dass dieses Thema so viele Facetten hat. Also es ist einerseits eine der ältesten Fragen der Menschheit, zumindest seit soweit uns das irgendwie überliefert ist, geistesgeschichtlich, seit wir Schriftzeugnisse haben. Andererseits stellt sich diese Frage immer wieder in etwas verändertem Licht und ist diese Frage heute drängender denn je. Das heißt, wir haben einerseits so eine Zeitlosigkeit und andererseits aber eine totale Aktualität in dieser Frage. Mhm. Die Frage ist auch, einerseits hat sie so eine kosmologische Ebene, also die Gleichgültigkeit des Universums, warum sind wir Menschen hier und so weiter und so fort. Andererseits hat die Frage auch eine ganz alltägliche Ebene, weil Sinnfragen eben häufig nicht deshalb entstehen, weil wir in die Sterne schauen und uns über unsere eigene Vergänglichkeit Gedanken machen oder das Universum, sondern ganz konkret, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Und dieser Facettenreichtum des Themas, eigentlich Sinn im Leben, Sinn des Lebens, das ist das, was mir so angetan hat und warum dieses Buch auch eben knappe 500 Seiten lang geworden ist.
Wozu das alles, so eine Frage nach dem Sinn des Lebens, wird die häufiger gestellt, wenn es einem vielleicht ein bisschen schlechter geht, wenn um uns rum Pandemie und Krieg herrscht?
Ja, Das ist auf jeden Fall einer der Auslöser für die Frage. Und ich finde das ganz wichtig, jetzt genau diese Frage, weil sie ja mit einem häufigen Klischee bricht, nämlich mit dem Klischee, dass Sinnfragen letztlich Luxusprobleme sind. Mhm. Das ist so ein Bild, das geht zurück auch auf diese sogenannte Bedürfnispyramide von Maslow, relativ bekannt, also dass quasi erst wenn all unsere Grundbedürfnisse gestillt sind, dann wird so Selbstverwirklichung und Sinn, dann wird das wirklich zum Thema. Genau. Okay. Und das ist wirklich eine falsche Vorstellung, denke ich, auch wenn wir in die Geschichte schauen und wenn wir uns auch Zeugnisse, Schriftzeugnisse angucken von Personen, die sich in ganz furchtbaren Situationen befunden haben, dann sind auch die Situationen, wo die Sinnfrage eben auftaucht, wo sie laut wird. Sie stellt sich auch in existenziellen Grenzsituationen. Sie stellt sich aber natürlich ein bisschen mit einem anderen Spin. Mhm. Ob ich jetzt quasi von meiner eigenen Optionsvielfalt überfordert bin und darin nach Orientierung suche und dies sozusagen eine Situation ist, in der Sinnfragen auftauchen, oder ob ich vielleicht in meinem Beruf merke, dass ich irgendwie Tag für Tag so ein bisschen wie Sisyphos den Stein vor mir her wälze und den Hang hinauf immer wieder das Gleiche jeden Tag von vorne und das halt Sinnfragen aufwirft, oder ob ich mich mit ganz furchtbaren Dingen konfrontiert sehe, denen ich selbst nur schwer einen Sinn abgewinnen kann. Aber all das sind halt eben verschiedene Seiten, von denen sich die Sinnfrage stellen kann.
Aber die Sinnfrage, die Frage nach dem Sinn des Lebens, das ist ja schon eine ziemliche Herausforderung, das anzugehen in einem Buch, weil die ist ja schon mehrmals gestellt worden und es gibt auch wahrscheinlich schon etliche Versuche, die Frage richtig zu beantworten, oder?
Ja, aber ich hatte eben das Gefühl, dass noch nicht alles dazu gesagt. Aber,
die Welt verändert sich ja auch und wahrscheinlich muss sie dann auch immer neu gestellt werden.
Ja, aber genau, lass uns mal kurz auf die Frage eingehen, weil das Spannende ist eigentlich, also generell, wenn wir uns dem ganzen Sinnthema nähern möchten, dann glaube ich, macht man das am besten tatsächlich von der Frage her. Und diese Frage, was ist der Sinn des Lebens, die ist sehr verwirrend. Weil diese Frage klingt einerseits wahnsinnig groß und imposant. Ja, die kommt durch die Tür und die erschlägt uns geradezu. Ja, so gewaltig ist. Man denkt, was kann man denn überhaupt dazu sagen? Das ist ja die krasseste und größte aller Fragen. So gleichzeitig suggeriert sie aber durch ihre grammatikalische Struktur, was ist der Sinn des Lebens? Mhm. Eine gewisse Einfachheit. Denn wir erwarten ja auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Eine Antwort nach der Form, der Sinn des Lebens ist...
ein kurzer Satz
ja, als genau, Antwort. Genau, ein kurzer Satz. Ja. So, das heißt, ja, und das ist total verwirrend, ja, das heißt, wir haben einerseits diese Größe und andererseits eben diese suggerierte Einfachheit, ja, aber die Frage ist eben nicht einfach. Wir müssen tatsächlich diese sprachliche Verpackung so ein bisschen abstreifen, ja, wir müssen es abschütteln, so diesen Eindruck, den die Sinn Frage auf uns macht, ganz cool bleiben, einen Schritt zurücktreten und uns überlegen, worum geht es denn eigentlich bei dieser Frage? Und tatsächlich ist das eine Frage, die entsteht ja aus dem Leben heraus, aus gewissen Zweifeln vielleicht an Situationen oder einem eigenen Dasein oder auch aus Bedürfnissen oder Sehnsüchten, vielleicht nach mehr Tiefe im Leben. Und wenn wir dem auf den Grund gehen, dann merken wir, dass die Frage halt eben vielschichtig ist, dass sie viel komplexer ist als diese sprachliche Verpackung. Und wenn das der Fall ist, dann ist auch die Antwort vielschichtig. Aber sie ist möglich.
Das ist schon mal ein guter Ansatz. Ich habe heute Morgen tatsächlich meinem 8-jährigen Sohn die Frage gestellt, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht ein bisschen früh auch im Laufe des Tages. Und er musste gar nicht lange überlegen, sondern gab mir tatsächlich dann einen Satz als Antwort. Was ist der Sinn des Lebens? Die Familie um sich herum zu haben. Warum bin ich hier? Was ist wirklich wichtig? Wer bin ich? Das sind Fragen, die untergeordnet sind in Christian Uhles Buch »Wozu das alles?« Und in dem Buch geht's nicht alleine auf dem philosophischen Weg, die Antwort zu finden, sondern auch Psychologie und Soziologie spielen eine Rolle. Inwiefern?
Naja, also die Frage nach dem Sinn des Lebens, wenn wir die Frage erstmal verstehen wollen, dann müssen wir eben verstehen, welche Bedürfnisse oder Sehnsüchte daran zum Ausdruck kommen. Und damit sind wir schon mitten in der Psychologie. Da geht es eben darum, so Sinnbedürfnisse, Sinnkrisen besser zu verstehen. Und insofern habe ich auch psychologische Forschung mit berücksichtigt und reingebracht, um halt eben die philosophische Theorie da auf ein vernünftiges Fundament zu stellen. Andererseits ist es so, dass Sinnfragen sich heute eben drängender denn je stellen. Mehr Menschen denn je stellen sich Sinnfragen. Laut Albus-Panel in Deutschland 69% aller Menschen, die sich regelmäßig Sinnfragen des Lebens stellen. Und wo es auch frappierend ist, ist halt eben dieser ganze berufliche Bereich. 35%, also über ein Drittel aller Erwerbstätigen in Deutschland, über ein Drittel, sieht keinen Sinn in dem, was sie tun. Tag für Tag, Jahr für Jahr.
Das ist bitter.
Das ist bitter. Das sind also gesellschaftliche strukturelle Phänomene, die eben auch gesellschaftliche strukturelle Gründe haben. Das ist, und das besser zu verstehen, damit sind wir dann mitten im Bereich der Soziologie und Sozialphilosophie, ja, und insofern verbinde ich halt eben Psychologie, Philosophie und Soziologie, um entlang dieser verschiedenen Ebenen von eben individueller Sinnsuche, Sinnkrise, aber auch diesen gesellschaftlichen Ursachen das besser zu verstehen.
Und wenn man so ein Buch schreibt, das heißt, man sitzt nicht nur alleine vor einem leeren Blatt Papier und füllt das, sondern man sucht dann halt auch das Gespräch und fragt andere Menschen, Freunde, Verwandte, Bekannte, vielleicht auch Fremde, wie die diese Frage beantworten würden?
Ja, absolut. Also im Laufe der Jahre habe ich natürlich sehr viel dazu gelesen, aber auch unendlich viele Gespräche dazu geführt. Immer wenn sich die Gelegenheit ergab, auch viel mit fremden Personen, mit Jüngeren, mit Älteren, mit Religiösen, nicht Religiösen, mit Leuten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen.
Und was Philosophie ist, das kann man ja halbwegs für sich selber auch entscheiden. Das gibt ja, wie kann man es nennen, eine Art Alltagsphilosophie, die kann es auch an der Theke in der Kneipe geben.
Ja, also ich denke, dass die allermeisten Menschen hin und wieder philosophieren. Also, und ich würde dem auch gar nicht das Philosophie-Label absprechen. Philosophieren, das bedeutet halt eben auf eine gewisse Art und Weise über das Leben nachzudenken, gewisse Fragen aufzuwerfen. Die Frage ist, oder das, was vielleicht dann wirklich Philosophie ausmacht, ist, wie viel Zeit widme ich dem? Also bleibt es, quatsche ich halt 5 bis 10 Minuten über die Frage nach sozialer Gerechtigkeit zum Beispiel, oder bleibe ich dran und rede darüber Stunden, also führe ich dieses Kneipengespräch sozusagen jahrelang in die Länge und bin immer weiter auf der Suche. Philosophie bedeutet für mich, sich Zeit zu nehmen. Einfach sich Zeit zu nehmen für die Fragen, die uns alle betreffen.
Und es kommt wahrscheinlich dann halt auch, wenn wir an der Kneipe bleiben, an der Theke auf denjenigen an oder diejenige, die dann halt genauso lange mitmachen möchte und nicht irgendwie sagt, oh, lass mal über Musik oder Fußball sprechen.
Genau. Aber was auch interessant ist daran, also dass wir sind natürlich alles einzigartige Menschen und sind alle ein bisschen unterschiedlich. Aber unsere Sinnsuchen haben eben auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Und diese Gemeinsamkeiten versuche ich in den Blick zu nehmen. Und das finde ich auch ganz wichtig, sich das zu verdeutlichen, weil diese Geschichte, die heute erzählt wird, jeder findet seinen Sinn, ja, also ich, eine ganz private Angelegenheit, also eine Privatisierung der Sinnsuche, weil wir ja alle so wahnsinnig individuell sind, ne, und du hast deinen Sinn und ich habe meinen und da kann man niemandem reinquatschen und sowas, diese Geschichte ist sehr unvollständig. Diese Geschichte versperrt den Blick darauf, dass eben, ob eine Sinnsuche gelingt oder nicht, auch viel von gesellschaftlichen Umständen abhängt. Sie versperrt den Weg darauf, dass wie wir Sinn suchen, natürlich auch immer sozial strukturiert ist. Sie versperrt den Blick auf all die Gemeinsamkeiten, die wir haben und darauf, dass Sinn tatsächlich ein menschliches Grundbedürfnis ist, das wir miteinander teilen. Und sie versperrt den Blick auch darauf, dass Sinn vor allen Dingen auch in Beziehungen entsteht, eben in sozialen Bezügen, sei es einerseits im Nahbereich, also mit Freunden, Familien und so weiter und so fort. Oder auch in gesellschaftlichen Kontexten, wenn wir das Gefühl haben, eben uns gelingend einbringen zu können und anerkannt zu werden für das, was wir tun und das, was wir sind.
Wenn wir alle einzigartig sind, kurze Frage, kurze Antwort bitte. Wie schwer ist es dann, wenn es nicht die eine Antwort gibt auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, ein Buch darüber zu schreiben?
Es ist auf jeden Fall möglich. Das finde ich ist erstmal die wichtige Feststellung an der Stelle.
Es liegt auf dem Tisch hier. Das
genau, es liegt auf dem Tisch. Und es gibt ja ein Mittelding gewissermaßen. Ja, also Sinn ist weder so konkret, ja, oder meine Theorie des sinnvollen Lebens ist weder so konkret, dass sie uns auf eine bestimmte Lebensweise festlegen würde, noch ist sie so allgemein, dass sie alles Mögliche bedeuten kann. Und das ist, glaube ich, auch generell wichtig, egal sozusagen, wie man sich diesem Sinnthema nähert, zu verstehen, Sinn ist nicht beliebig, ja, aber Sinn ist eben auch nicht super konkret.
Die Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigt auch die SWR1-Hörerinnen und Hörer. Arno Ehret aus Freiburg fragt, könnt ihr heutiger Leutegast mal erklären, wie man überhaupt zu der Annahme kommt, dass das Leben einen Sinn hätte? Lässt sich das beantworten?
Ja, man kann zu der Annahme kommen, indem man eben sich nicht blenden lässt von dieser Verpackung der Sinnfrage oder dieser Assoziation, die wir manchmal haben, dass Sinn irgendwas total Spektakuläres sein muss. Was total Krasses, das irgendwie über unseren Alltag hinausreicht.
Dass ich der Gesellschaft was gebe, dass ich die Welt verändere.
Ja, also der Gesellschaft was geben, würde ich sagen, zählt durchaus mit rein, aber das reicht ja gar nicht über unseren Alltag hinaus. Also Sinn ist im Endeffekt, Sinn ist kein Gefühl. Ja, und deswegen ist Sinn auch dann schwer greifbar, wenn der Sinn vorhanden ist, weil es ist nicht so, wie wenn man verliebt ist zum Beispiel, dass man total durchströmt ist vom Glück, sondern Sinn ist eher der Boden, auf dem wir durch das Leben gehen. Und insofern ist Sinn etwas ganz Selbstverständliches in den meisten Momenten. Etwas ganz Selbstverständliches und ganz Alltägliches, das sich permanent ereignet. Es gibt verschiedene Arten von Sinn. Zum Beispiel gibt es einen dialogischen Sinn, ja, so nenne ich das. Das ist ein Sinn, der halt eben entsteht, wenn ich mich jetzt gerade auch in dieser Sekunde entsteht, ja, wenn ich mich sozusagen einer anderen Person gegenüber öffne, wenn wir in einen Austausch treten und zwischen uns etwas entsteht, das mehr als die Summe seiner Teile ist, so ein bisschen, ja. Das ist das, was man vor allen Dingen in der Freundschaft erfährt, ja, in der Freundschaft, wo man auch erfährt, man ist in irgendeiner Form wichtig, man ist jemandem etwas wichtig, man bedeutet jemandem etwas, und das ist ja genau der Punkt, wenn wir uns überlegen und wenn wir uns anschauen, wann entstehen Sinnkrisen, was zeichnen Sinnkrisen aus, dann ist eine Facette des Ganzen ja auch manchmal dieses Gefühl von Bedeutungslosigkeit. Dieses Gefühl von, nichts ist wirklich wichtig. Und was zähle ich schon? Mhm. Ja? Und genau auf dieses Gefühl, auf diese Erfahrung von Gleichgültigkeit reagiert ja das, was in der antiken Philosophie als Philia bezeichnet wurde. Also die freundschaftliche Liebe, im Endeffekt eine Liebe, die auch gar nicht so pathetisch ist, sondern die entsteht, wenn wir gemeinsam in einen Dialog treten.
Okay, schreibe ich neu auf den Zettel, Philosophie gehört zwingend zusammen mit Freundschaft und Liebe. Man hat aber ja trotzdem so das Gefühl, wenn man diese Frage angeht, was ist der Sinn des Lebens? Hab schon gehört, dann ist dem einen die Familie wichtig. Das ist dann aber ja immer noch so im Kleinen, im Persönlichen gedacht. Es gibt eine Umfrage vom Allensbach-Institut von 2002. 67% der Befragten sagen, der Sinn des Lebens würde für sie darin bestehen, selbst glücklich zu sein und Freude zu haben. Das ist jetzt sehr ich-bezogen. Also eben nicht das große Ganze, ich möchte etwas hinterlassen.
Also glücklich zu sein und Freude zu haben, ist etwas Gutes. Aber
das möchte ich auch.
Aber es ist nicht das Gleiche wie Sinn. Und da gibt es auch empirische Phänomene sozusagen, an denen man das so ein bisschen ankern kann. Zum Beispiel das sogenannte Paradox der Elternschaft. Es ist so, dass statistisch gesehen junge Eltern weniger glücklich sind als elternlose, als kinderlose Person. Das heißt, Kinder, statistisch gesehen, aus der psychologischen Glücksforschung heraus, machen Kinder am Anfang des Lebens gar nicht glücklicher, sondern tendenziell eher unglücklich. Das hat viele verschiedene Faktoren, aber gleichzeitig steigt der wahrgenommene Sinn im Leben. Das sind tatsächlich wissenschaftlich relativ gut abgesicherte Befunde, ja. Und daran, aber es macht ja auch Sinn, dass Glück und Sinn hier ein Stück weit auseinandergehen. Denn genau am Anfang des Lebens geht es ja gar nicht so sehr um das eigene Glück, wenn man sich um die Kinder kümmert, ja. Es geht ja gar nicht um mein Wohlergehen, sondern es geht ja um das Wohlergehen dieses jungen Lebewesens, das so angewiesen auf mich ist, ja. Und auch im Beruf zum Beispiel kann ja, wenn ich einen Sinn sehe in dem, was ich tue, kann mir das eben einen Grund geben, das eigene Glück auch mal hinten anzustellen. Das heißt, Sinn und Glück können durchaus in einem Konflikt miteinander stehen. Oder um letztes Beispiel zu nennen, in wohlhabenden Ländern ist die Lebenszufriedenheit tendenziell höher als in ärmeren Ländern. Mhm. Aber die Sinnkrisen sind verbreiteter als in ärmeren Ländern. Also auch hier ein Fall, wo Sinn und Glück auseinandergehen. Und eben genau, philosophisch gesehen ist das auch alles, kann man das erklären, indem man sich verdeutlicht, okay, Glück, das ist wirklich meine Empfindung, wie es mir geht, das ist einfach ein Gefühl, ja, wohingegen Sinn, das ist ein Kompass im Leben. Das ist etwas, was mir Orientierung gibt, was mich verwurzelt und wo es in dem Moment gar nicht so sehr um mich selbst geht, sondern dass ich für jemanden da bin, dass ich mich einsetze, dass ich mich konstruktiv in Verbindung bringe zu etwas, das außerhalb von mir liegt. Sei es im Beruflichen oder im Familiären und so weiter und so fort.
Sagt Christian.
Aber, sorry, ja, ganz kurzer Nachsatz noch. Ich habe jetzt so deutlich gemacht, dass Sinn und Glück auseinandergehen können. Im Regelfall befeuern sie sich gegenseitig. Und natürlich, wenn ich das Gefühl habe, etwas Sinnvolles zu tun, dann kann mir das auch emotional erfüllen. Ja, also ich wollte das jetzt auseinandersortieren, aber ganz
wichtiger
oft
Zusatz.
Geht es auch miteinander Hand in Hand.
Wir haben gerade schon mal so ein bisschen Sinn und Glück, den Unterschied herausgearbeitet. Und es gibt halt auch diese Frage nach dem Sinn des Lebens ist nicht eine reine Kopfsache, sondern eine Körpersache.
Ja, also es ist erstmal eine, natürlich keine reine Kopfsache, sondern auch eine emotionale Geschichte, weil sie sich halt eben aus dem Leben heraus stellt. Und deswegen muss man sie, glaube ich, auch, das versuche ich auch, dem muss man gerecht werden, teils durch auch eine poetische Sprache und eben indem man sich an der Lebensrealität orientiert. Körperlich, ja, genau, insofern, das wird manchmal übersehen, dass Sinn auch was mit Sinnlichkeit zu tun hat. Mhm. Und zwar durch unseren fühlenden Leib, also in der Philosophie unterscheidet man gern zwischen Körper und Leib. Mhm. Ja, also Körper ist das, was ich von außen sehen kann und sowas, aber Leib ist eher der spürende Leib. Durch meinen spürenden Leib kann ich eine Verbindung herstellen zur Welt, kann ich mich verbunden fühlen mit der Welt auf eine Art und Weise, die im Moment der Sinnkrise gerade abhandengekommen ist. Denn Sinnkrisen zeichnen sich ja auch so ein bisschen manchmal durch das Gefühl aus, so entfremdet zu sein von der Welt. Ja? Und da gibt es diesen sehr schönen Satz von Harari, wer sich in seinem eigenen Körper nicht zu Hause fühlt, wird sich auch in der Welt nirgends zu Hause fühlen können. Und insofern, es ist sicherlich nicht der einzige Grund, also so ein Gefühl von nicht hier hinzugehören und irgendwie so unverbunden zu sein, als wäre da eine Glasscheibe zwischen mir und der Welt. Ja, das ist etwas, das, das kann auch ökonomische Ursachen haben, also vielerlei verschiedene Ursachen. Aber eine Dimension ist halt eben sozusagen das Leibliche. Und wir leben heutzutage in einer Welt, in der unsere Lebensbereiche immer stärker auch technisiert sind, in denen sie immer stärker geprägt sind in irgendeiner Form durch Technik. Zum Beispiel, man denke an Zoom-Calls. Ja? Mhm. Also man redet, aber vermittelt durch Technik. Und natürlich ist das jetzt per se nicht schlimm, Zoom-Calls, ja, aber wird etwas zwischen mir und die andere Person geschoben. Das ist nicht mehr so mit unmittelbar, das ist nicht mehr so direkt, man spürt sich weniger, sondern die andere Person wird im wahrsten Sinne des Wortes zweidimensional. Sie wird flacher. Ich mhm. sehe sie nur noch zweidimensional auf meinem Screen und da ist halt etwas dazwischen. Und so ist es halt eben im Zusammenspiel verschiedener technischer Entwicklungen, dass wir halt immer mehr eben unser Smartphone benutzen, dass wir halt nicht mehr selber den Luftdruck spüren, sondern eher auf die Wetter-App vertrauen und so weiter und so fort. Ja, alles das isoliert betrachtet ist nicht schlimm. Alles das ist isoliert, aber im Zusammenspiel des Ganzen kann es halt eben, es ist halt eine gesellschaftliche Struktur, die Sinnkrisen begünstigen kann, also dieses Gefühl von Entfremdung. Ja. Aber es ist halt eben oft so, selten gibt es nur eine Ursache, das Leben ist komplex. Also dass man darf jetzt irgendwie, warum Sinnsuche gerade heute so ein Thema ist und warum Sinnkrisen gerade heute so verbreitet sind, jetzt auch nicht darauf reduzieren. Ein weiterer Grund zum Beispiel ist die Steigerungslogik in unserer Gesellschaft. Gerade dieses höher, schneller, weiter, ja. ohne sich wirklich zu fragen, und wozu das warum? Alles? Genau. Ja, warum eigentlich gerade? Dieses Paradigma, ja, kann eben auch den Blick darauf versperren, was wirklich zählt im Leben.
Wenn sich so eine Komikertruppe wie Monty Python mit einem Film dem Sinn des Lebens widmet, dieser Herausforderung, eine Antwort zu finden, schmälert das die eigene Arbeit des Philosophen? Also wird man da so ins Lächerliche gezogen eigentlich?
Nein, ich denke nicht, dass es die Arbeit des Philosophen schmälert. Es ist ja auch gut, solche Themen unverkrampft anzugehen. Ich versuche das auch. Also ich glaube, auch in der Philosophie kann man sich davon eine Scheibe abschneiden, sozusagen auch entspannt an diese große Frage nach Sinn im Leben heranzugehen und sich eben nicht irritieren zu lassen von dieser imposanten Verpackung.
Ich habe eben noch oder vor der Sendung noch gelesen, Filmemacher Woody Allen, der meinte gerade erst, er glaube nicht an den Sinn des Lebens. Der hat ja auch einen Verbreitungsgrad, dieser Mann. Wenn der dann da sich hinstellt, das war dann bezogen auf die Pandemie heraus oder aus der Pandemie heraus, würde er den Sinn des Lebens nicht verstehen oder nicht finden. Muss man dann sozusagen da ein bisschen gegenarbeiten und sagen, Moment, stopp, gibt's doch?
Es kann ja sein, dass diese Person sich tatsächlich in einer Sinnkrise befindet oder in einer Person, in einer Situation, in der es schwer ist, Sinn zu erfahren. Es ist so, dass Sinn eine völlig reale Sache ist, aber Sinnlosigkeit auch. Und es ist so, dass wenn wir unser Leben als sinnlos empfinden, dass es nicht einfach nur darum geht, dass wir irgendwie unser Mindset ändern, mhm. ja, sondern dass wir uns fragen, warum ist denn das so? Und manchmal gibt es auch handfeste Gründe, warum das so ist. Und diese Gründe haben weniger was damit zu tun, dass der Kosmos schweigt oder das Universum unendlich ist oder die Erde irgendwann in die Sonne fällt, sondern diese Ursachen haben oft sind ganz konkrete auch im sozialen Kontext, in dem ich mich befinde. Zum Beispiel, weil ich nicht als Person anerkannt werde oder weil ich keine Selbstwirksamkeit erfahren kann, weil ich mich nicht einbringen kann, weil ich nichts bewegen kann in einer gewissen Situation. Das sind verschiedene Umstände, die dazu führen kann, dass man Sinnkrisen hat und Sinnkrisen, die man, glaube ich, auch ernst nehmen sollte, weil sie, wenn man diese Frage, das ist ja oft so was Unangenehmes, so Sinnfragen, ne? Die wissen ja, ah, damit will ich nichts am Hut haben, das ist mir jetzt unangenehm. Aber man kann die ja zum Ausgangspunkt machen für eine konstruktive Veränderung.
Ich zeichne mal so ein Klischee. Ein Schreibtisch am Fenster, ein Tintenfass mit Schreibfeder. So stellt man sich, glaube ich, oder so stelle ich mir den Arbeitsplatz des Philosophen vor, aber wahrscheinlich schon 200 Jahre zurück. Wie sieht der bei Christian Uhle aus?
Manchmal sieht er tatsächlich so klischeemäßig aus. Ach. Vielleicht nicht mit dem Tintenfass, sondern schon mit dem Laptop.
Gut.
Aber nein, ich schreibe sehr gerne auch an schönen Orten. Ich habe Schreiben viel mit dem Wandern verbunden, habe dann in irgendwelchen Berghütten oder sowas geschrieben. Aber ziemlich oft sieht es eben auch nicht so aus und ziemlich oft, klar, besteht mein Arbeitsalltag auch darin, irgendwie E-Mails zu schreiben und zu beantworten, irgendwelche Sachen zu organisieren, auch irgendwelche Zoom-Calls zu machen, Absprachen, Vorbereitungsgespräche für Seminare oder Vorträge und so weiter und so fort. Da ist es dann nicht ganz so klischeemäßig.
Ist es wichtig für den Kopf, vielleicht mal so die Umgebung bei der Arbeit, wer es sich erlauben kann oder bei dem das möglich ist, zu ändern?
Für mich persönlich ist das wichtig, weil ich eben gerade auch beim Schreiben dieses Buches auch einen literarischen Anspruch verfolgt habe. Also weil es mir darum ging, nicht nur Gedanken zu sortieren, sondern auch zugänglich zu schreiben, bildhaft zu schreiben, mit einem emotionalen Einschlag zu schreiben und auch schön zu schreiben, tatsächlich eine schöne Sprache zu entwickeln. Und das ist etwas, was ich persönlich, glaube ich, nicht in Büros oder Bibliotheken in der Form gekonnt hätte.
Wie sieht denn dann der Tagesablauf aus? Ist der relativ starr vorgegeben oder lässt man den fließen?
Also starr vorgegeben ist er auf keinen Fall, sondern es hängt natürlich dann sehr viel an mir selbst, wie ich das gestalte. Also ich habe Termine und die muss ich dann einhalten und wie gesagt, also ich...
Aber wenn es ums reine Schreiben geht, dann
heißt ums reine
es,
Schreiben.
Morgens um 8 Uhr ans Laptop setzen und bis mindestens 5 Uhr wird dann alles in die Tasten gehackt?
Ich schreibe eher nachmittags und abends und in die Nacht rein. Ja. Also vormittags ist so ein bisschen Warm-up manchmal, aber das ist dann eher Sachen sortieren, nochmal was nachlesen, irgendwie meine Notizen sortieren oder so, aber das eigentliche Schreiben beginnt dann erst nach dem Mittag eigentlich.
Und das heißt, es herrscht viel nachdenkliche Ruhe um den Philosophen rum bei der Arbeit oder gibt es da irgendwie musikalische Untermalung?
Also abends höre ich auf jeden Fall gerne Musik und auch ziemlich laut. Also ich mag das eigentlich, ja, wirklich, also dann auch in so eine Emotionalität reinzugehen und halt auch aus dieser Warte heraus letztlich zu schreiben, um zu versuchen, irgendwo diesen Fluss und auch einen sprachlichen Rhythmus und sowas herzustellen. Aber es braucht beides, ne? Es braucht halt irgendwie die Phasen, wo man sozusagen sehr nüchtern irgendwie tagsüber da sitzt und sich auch schon fast technisch überlegt, sozusagen, wie es hier die Argumentstruktur und so weiter und so fort, diese Seite des Arbeitens. Aber für mich eben gehört auch diese emotionale, engagierte Seite dazu.
Das heißt,
damit es eben nicht zu abgehoben wird, auch, also damit es tatsächlich der Emotionalität des Themas gerecht wird. Es gibt ja Themen wie zum Beispiel Sinn oder Liebe und so weiter. Ja, das sind Themen, die sind ja per se, haben die eine emotionale Dimension. Also Sinnkrisen haben ja eine emotionale Dimension. Ja. Und die Suche nach Sinn hat auch eine emotionale Dimension. Das ist ja nichts total Nüchternes. Und ich bin überzeugt, dass wenn man aber versucht, über solche Themen ganz, ganz nüchtern zu schreiben und ganz, ganz, also ganz nüchtern, ganz analytisch und schon mechanisch sozusagen das alles aufzudröseln, dass man dann der eigentlichen Fragestellung gar nicht gerecht werden kann.
Und deshalb eher der literarische Ansatz.
Also so eine Mischung, ne? Ja. Also das Buch hat eher analytische Teile, es hat eher literarische Teile, weil um halt auch sich diese Frage von verschiedenen Seiten anzuschauen.
Und das heißt, wenn so ein Arbeitsumfeld aufgebaut wird mit der passenden Musik dazu, das ist ja fast schon so eine Tunnelsituation, wie man das bei Sportlern zum Beispiel beschreibt. Das heißt, alles andere, die Türklingel, das Handy, das wird ausgestellt?
Ja. Dann, ja genau, dann geht es darum, idealerweise, das sind natürlich wirklich die Momente, das ist aber auch nicht immer so, ist das Schöne, wenn man wirklich in so einen Flow kommt. Ne? Also dieser Begriff des Flows stammt aus der positiven Psychologie und beschreibt halt eben so einen Zustand, in dem Zeit plötzlich beginnt zu verschwimmen. Das haben Menschen bei ganz unterschiedlichen Tätigkeiten. Manche haben das beim Schachspielen, manche haben das, wenn sie schnell Motorrad fahren, wieder andere haben das auch auf ihrer Arbeit in dem Buch von einer Person, dessen Namen ich leider immer ganz schlecht aussprechen kann, aber es ist Mihaly Csikszentmihalyi. Tut mir leid, sorry. Es ist ungefähr so ähnlich, ja, also von dem, der eben wesentlicher Begründer dieses Konzeptes ist. Dort geht es eben auch darum, dort berichtet er zum Beispiel auch von Chirurginnen oder Chirurgen, die dieses Gefühl beim Operieren teilweise haben, dass man so mit der Umgebung verschmilzt, dass man ne, sich ganz auf etwas konzentriert. Und da sind wir übrigens auch schon wieder mittendrin im Thema des Sinns, denn das ist eine Art tatsächlich auch, ne, also da ist ja gerade keine Getrenntheit von der Welt, keine Entfremdung oder sowas, da lösen sich Sinnfragen auf, weil man so ein Stück weit verschmilzt mit der Welt, weil man so ein Gefühl von Einheit hat. Ne? Auch da sehen wir durch alle Zeiten, durch alle Kulturen hinweg, ne? Also das ist wirklich ne, nicht super Individuelles, sehen wir immer wieder Versuche, so etwas herzustellen, sei es auch durch gemeinsame Tänze, durch gemeinsame Musik, gemeinsamen Drogenrausch und so weiter und so fort. Ja, also auch selbst die Steinzeitmenschen haben ja irgendwie die Feuer so tief in der Höhle gehabt, dass sie halt in irgendeiner Form von Rauschzustand gekommen sein müssen, also weil der Rauch gar nicht abziehen konnte in der Form. Ja, also das scheint irgendwie zum Menschen dazu zu gehören. Und Erich Fromm beschreibt das irgendwie als Abgetrenntheit oder der Psychotherapeut Irvin Yalom als existenzielle Isolation, also Grunderfahrungen, die zum Menschsein dazugehört und die man immer wieder versucht zu überwinden. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn man das jetzt nicht permanent kann oder sowas, aber für mich tatsächlich auch eine Form des Schreiben.
Was ich mich ja frage, Christian Uhle, diese Frage nach dem Sinn des Lebens, ist die eigentlich jemals komplett beantwortet? Wir haben ja eben schon so angerissen, die Digitalisierung ist dazu gekommen. Da konnten frühere Philosophen noch keinen Bezug zu nehmen bei der Suche nach der Antwort. Das heißt, das muss ja immer irgendwie eine Aktualisierung geben, oder?
Genau, die Frage stellt sich immer wieder in etwas anderem Licht. Aber Antworten sind durchaus möglich. Also ganz am Anfang von unserem Gespräch hatte ich ja mal gesagt, die Frage, was ist der Sinn des Lebens, suggeriert so eine gewisse Einfachheit.
Genau.
Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist... Genau, und diese sprachliche Verpackung, ja, die muss man wirklich aufbrechen, davon darf man sich nicht irritieren lassen. Und wenn man aber feststellt, dass die Frage eigentlich mehrschichtig ist, ja, diese Frage wird ausgelöst, zum Beispiel durch Erfahrungen, es gibt 4 Grunderfahrungen. Durch die erste Grunderfahrung von Ziellosigkeit. Wenn man das Gefühl hat, nichts ist wirklich wichtig, wofür soll ich mich eigentlich einsetzen? Ja, es fehlt ein Kompass im Leben. Diese Erfahrung kann ausgelöst werden durch die Vergänglichkeit. Wenn man das Gefühl hat, wenn doch alles enden muss, ja, wozu dann überhaupt mit irgendwas anfangen? Diese Erfahrung kann ausgelöst werden drittens durch Gleichgültigkeit. Das ist dieses Gefühl, ich bin nicht wichtig, die Welt reagiert nicht auf mich, ist irgendwie, wen interessiert so ein bisschen, ja? Und viertens die Erfahrung von Getrenntheit oder auch eben existenzieller Isolation, um mit Irvin Yalom zu sprechen. Diese Erfahrung, ich bin irgendwie fremd hier drin, wie so ein Schauspieler oder eine Schauspielerin in einem Stück, das mich gar nichts angeht. Ich habe irgendwie keine Bezüge
Bezug,
zu.
Okay.
Ja. Und entlang dieser verschiedenen Ebenen entfalten sich dann eben verschiedene Arten von Sinn. Also Sinn kommt niemals im Singular daher. Niemand hat einen Sinn des Lebens, sondern wir haben verschiedene Arten von Sinn und verschiedene Sinnquellen, die uns durch das Leben tragen. Das ist zum Beispiel ein Sinn durch Hoffnung, der eben ganz viel damit zu tun hat, dass wir unser Leben zeitlich begreifen. Ja? Wenn wir eben eine Perspektive auf die Zukunft haben, die uns die Kraft gibt, auch im Hier und Jetzt durchzuhalten, selbst wenn es mal schwierig ist. Es gibt aber auch einen spielerischen Sinn, ja, wie man ihn zum Beispiel bei Kindern sehr schön beobachten kann. Ein Sinn, wo wir tätig sind und der Sinn in dieser Tätigkeit selbst drin liegt, die nicht für irgendetwas gut sein muss, auf irgendetwas hinauslaufen muss. Ja. Und Sinn kann aber auch was damit zu tun haben, dass es eben einen Zweck hat. Also wenn Sinn und Zweck miteinander Hand in Hand gehen, ja, sondern dass ich eben etwas tue, was wirklich zählt, dass ich einen gesellschaftlichen Beitrag leiste. Und so. Und Sinn hat auch etwas mit Sinnlichkeit zu tun. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Ja. Und da, selbst damit ist es noch nicht zu Ende. Es tut mir leid, wenn ich die jetzt hier so rausballer.
Bitte.
Aber genau, es gibt auch noch eine Form von narrativem Sinn. Also Sinn hat etwas damit zu tun, dass ich der Welt einen Sinn abgewinnen kann. Das heißt, dass ich sie deute, dass ich sie mir verständlich machen kann. Und das ist wichtig, um mich darin praktisch zu orientieren, um damit umgehen zu können, aber auch um mich emotional beheimatet zu fühlen in der Welt. Und wenn mir das nicht gelingt, zum Beispiel in Zeiten, die so turbulent sind wie in den letzten Jahren durch die Pandemie und jetzt durch den Ukraine-Krieg, ja, dann kann das passieren, was Hans Blumenberg so ausgedrückt hat, dass die Welt für uns ein Stück weit unlesbar wird. Ja, sie beginnt plötzlich nicht mehr so richtig Sinn zu ergeben und wir strugglen damit, ihr wieder einen Sinn abzugewinnen. Das betrifft auch immer unsere eigene Identität, ja, und damit sind wir nochmal in einem anderen Feld, denn im Endeffekt, ja, Sinnfindung hat auch etwas mit Selbstfindung zu tun. Und das ist, da haben wir zwar, also mehr Menschen denn je haben mehr Möglichkeiten denn je, ihre eigene Identität authentisch zu verwirklichen, aber gleichzeitig fehlt einem auch manchmal Orientierung da drin, beziehungsweise es gibt auch einen Erwartungsdruck, sich irgendwie selbst zu finden und da kippt das Ganze in so ein toxisches, giftiges Ideal, ja, und man setzt sich eher unter Druck durch diese ganzen Sinnfindungsideale. Also wir sehen, es macht sich hier ein ganzer Strauß auf an Facetten und insofern dieser Strauß, der ist auch immer ein Stück weit in Veränderung. Insofern ist es nie letztgültig abgeschlossen, aber ich glaube, es ist wichtig, einerseits anzuerkennen, dass wir dort ganz viel teilen und dass wir eben ganz viel an Sinnsuche gemeinsam haben mit anderen Menschen und sich auch auf diese Gemeinsamkeiten zu besinnen und eben aber auch dieser Komplexität tatsächlich gerecht zu werden. Denn es klingt zwar knackig, wenn ich jetzt auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, in einem Satz antworte, egal, was ich da antworten würde, es würde wenig bringen, weil es einfach an unserer Lebensrealität vorbeigeht. Insofern, lass uns diese Komplexität anerkennen, davon haben wir mehr davon, dann können wir unsere eigene Sinnsuche gelingender gestalten.
Deshalb ist ja das Buch, wozu das alles auch 500 Seiten stark. Also da muss ja, also sonst wäre es ja nur ein Blatt, wenn man die Frage mit einem Satz beantworten könnte. Der Philosoph, braucht der auch mal Urlaub?
Der braucht immer Urlaub und das wird nächste Woche passieren.
Christian Uhl, vielen Dank fürs Kommen in SWR1 Leute und ich wünsche noch einen schönen Tag.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute